Also, ich glaube, das ist schon die Überleitung zum nächsten Thema. Blumen hängt mit Anbauflächen zusammen und Anbauflächen können natürlich nicht nur für Blumen genutzt werden, natürlich auch für Lebensmittel. Und Ralf Leonhard ist Geschäftsführer von Fian. Fian beschäftigt sich nicht nur mit dem Anbau von Blumen, sondern es gibt auch eine Kampagne, und zwar das Recht auf ernährt werden, auf Ernährung. Das heißt, nicht auf Lebensmittel, sondern auf Ernährung. Was steckt da dahinter?
Ja, also es heißt nicht das Recht auf ernährt werden, gerade das ist es nicht, sondern das Recht, sich zu ernähren. Also das Recht jedes Menschen, sich durch eigene Arbeit zu ernähren, was beim bei der städtischen Bevölkerung die Lohnarbeit ist oder die Rahmenbedingungen für entsprechende selbstständige Arbeit, bei der Landbevölkerung aber in erster Linie der Zugang zum Land. Und die Sache mag für uns hier ein bisschen abstrakt sein, in einem Land, wo man dafür bezahlt wird, wo der Landwirt, die Landwirtin dafür bezahlt wird, dass sie Flächen nicht bebaut, ist dieser Zugang zum Land, um sich selbst zu ernähren, ein bisschen, klingt schon ein bisschen historisch. Aber in Ländern wie den Philippinen oder in den meisten lateinamerikanischen Ländern ist das ein existenzielles Problem. Wenn wir jetzt von Kolumbien sprechen, wo sich die Blumenanbauflächen zulasten von Obst- und Gemüsebauern ausgedehnt haben. Kolumbien ist ein besonders krasses Beispiel für die ungleiche Verteilung von Land. Weniger als 1% der Bevölkerung hat dort 46% des fruchtbaren Landes unter Kontrolle. Und 70% der Bevölkerung leben auf Mini-Parzellen oder haben überhaupt kein Land. Und die Auswege, die die neoliberale Wirtschaftspolitik anbietet, ist Lohnarbeit in freien Produktionszonen, die sich in all diesen Ländern ausdehnen. Aber für jeden, der die Verhältnisse ein bisschen kennt, ist es völlig klar, dass das ein Campesino, der auf dem Land aufgewachsen ist, dessen Traditionen auf dem Land sind, dass es unmöglich ist, in einer derartigen Fabrik zu arbeiten, zumal dort Arbeitskräfte, die über 30 sind, sowieso schon abgebaut werden. Weil mit 30 hat man nicht mehr diese Mobilität in den Fingern, diese Feinmotorik, die für die Näharbeiten oder auch für die Arbeiten in der Schuhindustrie benötigt werden. Deswegen die Reform für eine, die Kampagne für eine Agrarreform. Viele verknüpfen Agrarreform mit den gescheiterten Agrarreformen in Chile, in El Salvador und glauben, weil diese Reformen und auch die meisten anderen in Lateinamerika keine Gerechtigkeit geschaffen haben letzten Endes und heute mehr Landlose in diesen Ländern leben als vor 20, 30 Jahren, dass Agrarreform deswegen als Mittel nicht geeignet ist. Bewegungen wie die Landlosenbewegung in Brasilien haben aber nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Die haben in den letzten 15 Jahren eine Fläche fast von der Größe Österreichs durch Landbesetzungen erstritten und auf diesen Flächen über 150.000 Familien die Chance gegeben, ein neues Leben anzufangen. Und viele dieser Familien kommen aus der Stadt, weil sie dort gesehen haben, dass in den Slums auch keine Zukunft auf sie wartet. Was ist jetzt der Anknüpfungspunkt für uns? Und was macht Fian? Nun, ich war vor einem Monat in Honduras und habe dort eine Genossenschaft besucht, die liegt neben einer freien Produktionszone, also so einer einem Maquila-Betrieb, wo Billigstextilien hergestellt werden. Und die haben vor 20 Jahren ihr Land bekommen vom Agrarreforminstitut, aber wegen eines Formfehlers, es hat eine Unterschrift gefehlt auf dem Übergabetitel, hat der vorherige Eigentümer diese Übergabe angefochten. Und nachdem der auch den Richter dort bezahlt und die Polizei bezahlt, leben diese Bauern dort seit 20 Jahren in ständiger Unsicherheit. Einmal sind schon die Bagger gekommen und haben ihnen ihre gesamte Siedlung niedergewalzt. Sie haben ihnen einen Mitarbeiter umgebracht. Der Chef sitzt im Gefängnis wegen einer Mordanklage. In einem Fall, wo jeder Mensch weiß, der ist gar nicht dort gewesen, wo der Mord passiert ist. Und in solchen Fällen bemüht sich FIAN durch Lobbyarbeit bei den Regierungsstellen, bei der Staatsanwaltschaft dafür zu sorgen, dass diese Leute endlich mit einem vernünftigen Titel ausgestattet werden. Was bedeutet es für uns, wenn in Lateinamerika die industrielle Großproduktion auf dem Land sich durchsetzt, so wie in den USA? Das heißt, dass Menschen in ihrer Nahrungsmittelproduktion verdrängt werden und dass dort Exportprodukte angebaut werden, die zu einem großen Teil als Futtermittel für unseren Fleischkonsum eingesetzt werden. Das heißt, wenn wir Exportfleisch aus Lateinamerika kaufen oder auch Rinder aus heimischer Produktion, die mit Getreide aus Lateinamerika oder Ostasien ernährt werden, dann nehmen wir gleichzeitig einem Bauern im Süden seine Lebensgrundlage weg, weil die Fläche, die notwendig ist, um einen Rind zu ernähren, könnte mehrere Familien ernähren. Da möchte ich jetzt mal einhalten.
Das heißt aber auch andererseits, wenn ich diese Produkte, provokant gesagt, nicht kaufe, dann nimmt man ja in der Produktion, wenngleich die Menschen dort sehr schlecht verdienen, ja auch wieder Arbeitsplätze weg. Oder kann man das nicht aufwiegen?
Das kann man insofern nicht aufwiegen, als das hat sich ja ganz deutlich gezeigt bei der Verdrängung der Kleinbauern durch die Latifundien. Ein Teil findet dann Arbeit auf den Latifundien, aber nicht alle. Und mit der zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft werden auch da immer mehr Leute abgebaut. Das heißt, man schafft ein Agrarproletariat und man schafft sich ein enormes soziales Problem an den Hals, für das die Marktmechanismen überhaupt keinen Ausweg finden.
Wie groß ist der Anteil an lateinamerikanischen, mittelamerikanischen Agrarprodukten hier in Österreich oder in Europa? Gibt es da Zahlen?
Das ist insofern schwierig. Also die Hauptexportprodukte Mittelamerikas, die nach Europa kommen, sind Kaffee und Bananen. Und beides kommt nicht direkt zu uns, sondern über Hamburg. Und unsere Kaffeeröster, die kaufen in Hamburg ein und mischen den Kaffee zusammen. Also man hat in einer Packung Jakobskaffee wahrscheinlich Kaffee aus 3-4 Ursprungsländern. Insofern ist das ganz schwierig festzustellen. Bei den Bananen, die sind etikettiert, man weiß, die kommen die meisten von den großen US-amerikanischen Bananenkonzernen. Es gibt, gerade bei den Bananen, gibt es auch fair gehandelte Produkte, die auch als solche ausgezeichnet sind. Die sind meistens kleiner, schmecken dafür doppelt so gut. Aber das ist bei uns ein ganz verschwindender Marktanteil.
Wird dieser Markt wieder über den Preis bestimmt? Das heißt, ähnlich wie bei den Textilien, dass es zwar keine Preisweitergaben gibt an die Produzenten, aber dass trotzdem politisch korrekt hergestellte Textilien teurer sind, als Billigketten einfach produzieren können. Dass man auch hier teuer bezahlt als Konsument dafür, dass die Anbaubedingungen in den Herstellerländern in Ordnung sind.
Schade, dass der Kollege von Transfer nicht da ist. Der wäre der Berufene, über den fairen Kaffee zu sprechen, der in Österreich einen Marktanteil von irgendwas zwischen 1-2% hat. Der fair gehandelte Kaffee, zum Teil handelt es sich sogar um Bio-Kaffee, ist in der Tat etwas teurer als der sonst angebotene Kaffee. Dafür hat man da wirklich die Sicherheit, dass die Produzenten einen nennenswerten Anteil des Kaufpreises bekommen, und der Aufpreis, den man zahlt, ist für Sozialprojekte zweckgebunden. Also da kann man sich auch informieren lassen über Kindergärten, Schulen, Alphabetisierung, Sozialbauten etc. etc., die in diesen Genossenschaften oder Betrieben aufgebaut werden.
Also für alle hier im Free Speech Zelt und zu Hause an den Radiogeräten, wie kann man diese Produkte oder wo kann man diese Produkte kaufen, beziehungsweise gibt es eine Zertifizierung, dass man sagt, das sind Produkte, die tatsächlich darauf Rücksicht nehmen, wie die Produktionsbedingungen sind, dass man diese tatsächlich auch hier erwerben kann, und wo kann man das in Linz?
Ja, also sicher kriegt man diese Produkte in allen Weltläden. Den fair gehandelten Kaffee, die Schokolade, den Tee zum Teil, Honig, gibt es auch in einigen Supermarktketten. Also bei Spar, bei Adek, in einigen, bei Zielpunkt, bei Hornig in Graz. Jetzt in Oberösterreich wüsste ich nicht, ob da speziell eine Kette diese Produkte anbietet. Aber wenn man danach fragt, dann findet man sie auch. Und wenn man danach fragt, dann macht man auch den Händlern bewusst, dass diese Produkte einen Markt haben.
Frau Sterzinger, bitte, Sie wollten noch.
Ja, ich möchte dazu noch was sagen. Also das Thema von dieser Einheit heißt ja auch Customers Power. Und wir haben auch gerade im Bereich der Nahrungsmittel die Möglichkeit, eine bäuerliche Landwirtschaft, die ökologisch und sozial gerecht ist, zu unterstützen, indem wir Lebensmittel aus einheimischer Landwirtschaft beziehen. Das unterstützt auch unsere Landwirtschaft und die Ernährungssouveränität. Und gerade, weil es zuerst um die Kostenwahrheit gegangen ist, im Bereich der Nahrungsmittelerzeugung muss man sagen, dass hier einfach überhaupt keine Kostenwahrheit besteht, weil ja all die ökologischen Schäden oder der Transportaufwand, der durch den Import von Nahrungsmitteln aus dem Süden anfällt, nicht einberechnet wird in die Preise. Das heißt, es ist ja nicht einzusehen, warum Produkte aus einheimischer Landwirtschaft teurer sind als Billigimporte aus dem Süden. Das ist eben, weil die ganzen Transportkosten nicht eingerechnet werden.
So kommen wir jetzt noch zur internationalen Vernetzung der Organisationen. Wir haben FIAN, wir haben Südwind, wir hätten Transfer gehabt, es gibt deren mehr. Gibt es da auch Vernetzungen bei diesen Non-Governmental Organisationen, die über die einzelnen Sparten hinausgehen? Vielleicht Herr Leonhardt? Und es gibt dann im Anschluss daran, glaube ich, noch eine PowerPoint Präsentation über diese Vernetzung.
Wenn Sie hier vom Kollegen Püringer das neueste Südwind-Magazin bekommen haben.
Es liegt auch hier noch auf zum Mitnehmen.
Das ist ein Beispiel, wie die verschiedenen Aktionen und Initiativen miteinander verquickt sind. Also in dieser Nummer allein gibt es eine Analyse zum Sozialsiegel und der Problematik, die damit verbunden ist. Da ist also von Transfer und Clean Clothes die Rede. Es gibt eine Reportage über die Vernetzung der Landlosen weltweit, am Beispiel von Honduras und einer Konferenz, die dort vor einem Monat stattgefunden hat. Clean Clothes ist immer wieder drin und zwischen den Organisationen, oft tun sich zwei, drei Organisationen zu einer Veranstaltung zusammen. Der Informationsfluss via E-Mail läuft ständig. Also ich habe jeden Tag allein zwischen 5 und 15 Mails, die irgendwie mit diesen Initiativen zu tun haben. Und steuert alles darauf hin, dass die Vernetzung dieser alternativen Organisationen immer enger wird.
Das heißt, das Prinzip Gewerkschaft, gemeinsam sind wir stark, wird oder ist ein Zukunftsprojekt, das auch bei diesen Organisationen angewandt wird. Denn ich denke, gerade in diesen Ländern ist es ja so, dass gerade diese Konsumprodukte, die wir heute angesprochen haben, Kleidung, Nahrungsmittel, Blumen, die Haupteinnahmequelle aber einerseits bietet. Und wenn man sich hier bündelt, dann hat man natürlich ein wesentlich stärkeres Argument gegenüber einerseits den Firmen, gegenüber der Regierung auch. Gibt es da von Seiten von Südwind einige Vorschläge, Ideen?
Das ist einfach die tägliche Arbeit, glaube ich. Es gibt kaum eine NGO, die über einen sehr begrenzten lokalen Rahmen hinaus aktiv ist, die nicht national und international vernetzt wäre. Das beste Beispiel, wie diese Zusammenarbeit funktioniert, ist ja, wenn Ralf Leonhardt von Fian das Südwind-Magazin, also ein Monatsmedium der Südwind-Agentur, vorstellt und es für ihn ganz selbstverständlich ist, einfach auch zu zeigen, anhand eines Mediums einer anderen Organisation, wie diese Dinge funktionieren. Diese Arbeit ist international. Wir leben alle davon, dass wir die Informationen bekommen aus dem Süden, von Partnerorganisationen im Süden. Es gibt große Netzwerke, wie zum Beispiel One World. One World ist weltweit vertreten, wird in Großbritannien koordiniert. Die Idee kam von BBC-Journalisten, die sich damit selbstständig gemacht haben. In Österreich haben wir im Internet eine Plattform. Jeder Hörer, jede Hörerin kann sich das anschauen. Die Internetadresse ist www.oneworld.at. Und oneworld.at ist wieder eine Plattform, wo verschiedenste Organisationen einfach präsent sind. Die Szene verlinkt und vernetzt sich immer mehr. Auch die Klingt-Los-Kampagne stellt natürlich auf diese Vernetzung ab. Im nächsten Kampagneabschnitt von 2001 bis 2003 ist es ein Kampagneziel, ein Verbraucherinnennetzwerk aufzubauen, das auch das Internet als zentrales Medium des Informationsaustausches nutzt. Wir wollen es erreichen in Kooperation mit 20, 30 anderen österreichischen NGOs, dass die Kampagne dann, wenn wir uns zurückziehen müssen, wir können leider diese Kampagne auch nicht auf viele, viele Jahre hin finanzieren und organisieren, dass das einfach sich selber trägt, dass die Österreicherinnen und Österreicher, denen das Anliegen auch ein persönliches Anliegen geworden ist, selber weitermachen können und die NGO gar nicht mehr brauchen, um letztlich den fairen Produktionsbedingungen zum Erfolg zu verhelfen.
Gibt es noch eine Wortmeldung?
Ja, also ich möchte dazu noch sagen, ein wichtiges Prinzip der vielen Arbeit war von Anfang an die intensive Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen im Süden. Das heißt, Firn hatte sich zur Aufgabe gemacht, deren Forderungen aufzunehmen und international zu verstärken. Das entspricht auch einem neuen Paradigma in der Entwicklungszusammenarbeit. Nicht wir aus dem Norden kommen protektionistisch und versuchen denen zu zeigen, wohin sie sich entwickeln sollen, sondern es gibt einfach Menschenrechte, die universell gültig sind. Das ist auf den großen UN-Konferenzen wiederholt bestätigt worden. Und es geht darum, diese Menschenrechte weltweit für alle Menschen durchzusetzen. Und es ist einfach nicht einzusehen, warum Staaten, die ja alle auch, es sind 165 Staaten, die den Pakt über wirtschaftliche und soziale Menschenrechte unterschrieben haben, die haben sich auch verpflichtet hinsichtlich des Paktes. Und es ist nicht einzusehen, warum sie diese Verpflichtungen immerhin anstellen gegenüber den Verpflichtungen der Regelwerke der internationalen Wirtschaft, zum Beispiel eben WTO oder diesen Strukturanpassungsprogrammen von IWF und Weltbank. Und da brauchen sie die Solidarität von Konsumenten und Konsumentinnen im Norden, um diese wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte in Zukunft auch verstärkt durchzusetzen.
So, das hat mir auch gleich das Stichwort gegeben. Ich danke Lisa Sterzinger von FIAN, ich danke Ralf Leonhard, ebenfalls von FIAN und von der Südwindagentur, Norbert Bühringer. Danke fürs Kommen.